Bibi sagt immer, wir fahren weiter.
Wohin?
Das hat er noch nicht
verraten. Ja, geistlicher Pragmatismus. Also es funktioniert nicht. Fromme Aktivitäten zur eigenen Ehre funktioniert nicht. Und das ist eine Gefahr, in der wir stehen. Das ist nichts, was sich auf Saul reduzieren lässt. Und es ist auch nichts, was sich auf Ungläubige reduzieren lässt. Sondern auch wir als erlöste Sünder sind Sünder. Und auch für uns gilt, dass das menschliche Herz trügerisch ist. Und wir können uns sehr leicht über unsere Motive hinwegtäuschen lassen. Also wir haben durchaus die Möglichkeit, fromme Dinge zu tun und Gott dabei die Ehre zu rauben. Wir haben sehr wohl die Möglichkeit, Dinge zu tun, um uns selbst auf die Schulter klopfen zu lassen, um Anerkennung oder Lob zu sammeln. Und das läuft in die gleiche Kategorie wie Opfern aufgrund der Truppenmoral. Das sind niedere Motive, die höhere Gaben missbrauchen. Gott lässt sich seine Ehre nicht nehmen. Beispiel, wo das passiert, finden wir im Philipperbrief. Und Paulus schreibt, dass etliche das Evangelium verkünden, eben ja, um ihm Betrübnis zu verursachen. Da ist das Richtige verkündigt worden. Das war kein falsches Evangelium, das war kein Wohlstandsevangelium, das war keine Häresie, aber die Motive waren falsch. Und das Evangelium wird denen nicht geschadet haben, die es gehört haben. Im Gegenteil, das Evangelium ist ja eine Kraft in sich selbst, es ist Gottes Kraft, sagt Paulus, aber diejenigen, die es aus unlauteren Motiven verkündigen, denen ist es nicht zum Segen. Da gilt dann auch das, was er den Korinthern schreibt, das sind dann Werke, die verbrennen werden, die aus Stroh sind, die zwar auf den richtigen Grund gebaut sind, aber keine Werke, die Bestand haben, weil sie eben aus den falschen Motiven heraus entstanden sind. Saul sucht hier das Seine. Ja? Er sucht das, was er braucht, das, was er will. Und auch wenn, je öfter ich über Saul lese, desto schlechter kommt er bei mir weg. Und trotzdem muss ich da sagen, da ist keiner vor gefeit. Wir lesen in den Römer 3, dass alle Menschen von Natur aus abgewichen sind, dass keiner da ist, der Gutes tut, auch nicht einer, und dass wir alle vor Gott des Ruhmes ermangeln. Das ist nicht nur Saul. Und wenn wir bei Jesaja gucken, dann steht da, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, aber wir sollen eben nicht wie die Philipper gesinnt sein, sondern wir sollen, wie den Philippern geschrieben wurde, wie Jesus Christus gesinnt sein. Tja, Sauls Pragmatismus. Und jetzt geht Sauls Plan. Carlos, Lederhöhlen. Geht Sauls Plan völlig nach hinten los. Das ist der letzte Abschnitt. Ich habe nur überschrieben mit ein planloser König. Man könnte auch sagen, ein hilfloser König, ein überforderter König. Letztlich ein König, der nicht weiß, was er machen soll. Ab Vers 15. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf. Manche übersetzen auch oder beziehen das auch auf Saul und das Heer, dass die sich aufmachen. Von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Die übrigen vom Volk aber zogen hinter Saul her, dem Kriegsvolk entgegen, von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihm war, blieben in Geba in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Da zogen aus dem Lager der Philister drei Heerhaufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich in Richtung auf Ofra ins Gebiet von Schur, der andere wandte sich in Richtung auf Bethoron, der dritte wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das nach dem Tal Zeboim der Wüste zugelegen ist. Es war aber kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für ein Zweidrittel Lot Silber bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um die Stacheln gerade zu machen. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert oder Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Aber eine Wache der Philister zog heran gegen den engen Weg von Michmas. Also Samuel geht, Saul mustert das Volk. Und jetzt fällt was auf, wenn wir uns die Zahlen angucken. Vorher hatte er noch 2000 Mann bei sich. Jetzt sind es 600. Und das ist die bittere Ironie hier von Sauls Vorhaben. Er vergreift sich an Gott, um die Truppen zu halten, und er verliert beide. C.S. Lewis hat dieses Prinzip in seinem Aufsatz Gültiges und Endgültiges 1942 mal folgendermaßen beschrieben. Er schreibt, eine Frau, die ihren Hund zu ihrem Lebensinhalt macht, verliert letztlich nicht nur Lebenssinn und Menschenwürde, sondern auch die Freude an ihrem Hund selbst. Ein Mann, dem der Alkohol das Wichtigste ist, verliert nicht nur seine Arbeitsstelle, sondern auch die Freude an einem guten Tropfen und jede Fähigkeit, die ersten leichten und durchaus angenehmen Stadien eines Rauschs zu genießen. Es ist wunderbar, einen Augenblick lang oder auch zwei das Gefühl zu haben, der ganze Sinn und Zweck des Lebens sei in einer Frau zu finden. Doch nur, solange andere Pflichten und Freuden uns immer wieder von ihr wegreißen. Aber räumen Sie alles aus dem Weg und richten Sie Ihr Leben so ein, manchmal lässt sich das machen, dass sie nichts anderes mehr zu tun haben, als für sie da zu sein. Und was geschieht? Natürlich ist dieses Gesetz nicht neu, aber es kann nicht schaden, es neu zu entdecken. Man könnte es so formulieren: Jede Bevorzugung eines geringeren Gutes vor dem Höheren oder eines Teils vor dem Ganzen führt zum Verlust des geringeren Gutes oder des Teils und deswillen das Opfer, unserem Teil hier sogar wortwörtlich, gebracht wurde. Offenbar ist es nun einmal so auf der Welt. Dass Esau zur Entschädigung für sein Erstgeburtsrecht die Suppe wirklich bekam, war eine glückliche Ausnahme. Dinge von untergeordneter Bedeutung kann man nicht dadurch bekommen, dass man sie zum wichtigsten Anliegen erklärt. Man bekommt sie nur, wenn man dem wichtigsten Anliegen den Vorrang gibt. C.S. Lewis, Gültiges und Endgültiges, 1942. Saul zieht die Truppenmoral dem lebendigen Gott vor und er verliert beide. Ja, dieses Prinzip, was C.S. Lewis hier beschreibt, wir können das, denke ich, alle nachvollziehen. Wenn wir in der Nebensächlichkeit einräumen, zur Hauptsache zu werden, dann werden wir nicht nur die Dinge rundherum vernachlässigen, sondern verlieren jede Freude daran. Nach so zwei Wochen Hochzeitsreise ist schon schön, wenn man wieder mit den Kumpels weg kann. Also das funktioniert nicht. Und Saul verwirft Gott und er gewinnt nichts. Das ist dieses Märchen. Das Märchen von glücklichem Leben ohne Gott. Ja, befreie dich von Gottes Geboten und genieße das Leben. Da gab es ja diese atheistische Buskampagne von Richard Dawkins und anderen. There's probably no God. So stop worrying and enjoy your life. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, hör auf dir Sorgen zu machen und genieß das Leben. Tu, was du willst, sei das ganze Gesetz. So nach Aleister Crowley. Aber Gottes Regeln und Gebote sind gut. Und wenn wir das Gute verwerfen, dann ernten wir Böses. Wer kann fröhlich essen und sich ergötzen ohne ihn, schreibt der Prediger. Wir können nur genießen, wenn Gott den Stellenwert in unserem Leben hat, der ihm gebührt. Dann können wir aus dieser Perspektive mit Gott als unserem Schöpfer und Herrn können wir alles Gute, was er uns gibt, genießen. Aber wenn wir das einheimsen wollen, was er uns gibt, und ihn außen vor lassen, das geht schief. Wer Gott von sich wirft, der wird nicht glücklich. Gerhard Mayer, muss dazu sagen, Gerhard Mayer vertritt die Verlierbarkeit des Heils. Da stimme ich nicht mit ihm überein in dem Fall, aber er schreibt in seinem Matthäus-Kommentar aus der Edition C-Reihe über die Bergpredigt, und er schreibt von dem Salz der Erde. Wenn der Salz dumm wird, dann taugt es nur noch dazu, dass die Leute es zertreten. Und er sagt, er beschreibt, also ich muss jetzt aus dem Kopf zitieren, er schreibt, wen Gott aus seinem Dienst entlässt, der kommt nirgendwo mehr an. Ja, wenn jemand diesen Dienst vernachlässigt, sich dieses irdische Zeug aneignet, das ihn unbrauchbar macht, der kommt auf keiner von beiden Seiten mehr zurecht. Geistlich sowieso nicht, aber auch auf der anderen Seite nicht mehr. Der kriegt es nicht hin, dann Fuß zu fassen. Jemand, der in so einem frommen Umfeld gewesen ist, der kann nicht so in der Welt aufgehen wie die Leute, die nie in einem frommen Umfeld gewesen sind. Die werden da nie so reinkommen. Die sind auch da immer Außenseiter. Wer Gott verwirft, um hier was zu werden, wird nirgendwo was. Nirgendwo. Die werden immer eine Lachnummer bleiben für die Umstehenden. Und Saul, Vers 16, und sein Sohn Jonathan, das Volk, das bei ihnen war, blieben in Geba in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Saul muss wieder abwarten. Beide Heere beziehen Stellung, aber die Philister sind diejenigen, die handeln. Da zogen aus dem Lager der Philister drei Heerhaufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich in Richtung auf Ophra, ins Gebiet von Schur. Der andere wandte sich in Richtung auf Bet-Horon, der dritte wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das nach dem Tal Zeboim der Wüste zugelegen ist. Die Philister können im Prinzip jetzt machen, was sie wollen. Also diese 600 Männchen, die da total verängstigt sind, die Philister kommen mit drei Heerhaufen. Also die ziehen jetzt groß angelegte durch, in drei Richtungen das Land zu zerstören. Heimo wird nachher noch erzählen, wer wieder mal die Initiative ergreift, aber Saul ist hilflos. Ja. Saul ist planlos. Er hat keine Lösung, er hat keine Ideen, und jetzt kommt hier so ein Einschub, er hat nicht mal Ausrüstung. Es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer, wieder schön aus der Sicht der Philister, die Hebräer, können sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugscharhacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für 2/3 Lot Silber bei Pflugscharen, Hackengabeln, Beilen und um die Stacheln gerade zu machen. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Ja, das sind die Verse 19 bis 22. Also in Israel herrschen Zustände, die unserem Messer Nancy die Freudentränen in die Augen getrieben hätten. Das ganze Volk ist hilflos und unbewaffnet, nur der Feind ist ausgerüstet und bekommt dann auch noch Geld von den Einheimischen. Das ist ja, so ein richtiger Sozi-Traum. Kurz zu Vers 21, auch der fehlt in der Zürcher Bibel. Es gibt ja einfach Schwierigkeiten beim Übersetzen, weil eben diese Fachbegriffe da mit drin sind. Es sind sich aber alle einig, dass es mit dem Vers direkt davor im Zusammenhang steht. Es geht um landwirtschaftliches Gerät, und damit ist auch der Befund für uns nebensächlich. Saul fehlt Gottes Weisung, Saul fehlt Gottes Beistand, Saul fehlt militärische Stärke, Saul fehlt Truppenmoral, Saul fehlt Ausrüstung. Ich meine, wenn ich schon nicht auf Gott vertraue, dann muss ich mich doch zumindest nach menschlichen Standards ausrüsten. Saul macht beides nicht. Er hat ein Schwert, Jonathan hat ein Schwert, sonst hat er nicht. Sein Heer ist mit landwirtschaftlichem Gerät ausgerüstet. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich persönlich möchte nicht mit einem CS-68 einem Leo 2 gegenüberstehen. Und unser Text unterbricht die Schilderung der beiden Heere und macht so diese ausweglose Situation deutlicher. Die Philister können einfach nach ihrem Gutdünken handeln. Aber eine Wache der Philister zog heran gegen den engen Weg von Michmas. Die Philister haben offensichtlich einen Plan. Und sie schließen jetzt diesen Weg nach Michmas zu. Und da endet unser Kapitel. Ist also ein, der Angel sagt, du nennst Cliffhanger. Also es ist spannend. Die Episode geht gleich weiter. Aber wir haben hier trotzdem ja, einen Absturz. Es geht bergab. Und wir fragen uns, woran hat es gelegen? Was ist schiefgegangen? Zunächst hat das Volk Israel den lebendigen Gott verworfen. Gott sagt das zu Samuel gerade heraus. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag und sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Das steht in 1. Samuel 8, Verse 7 bis 8, da hat der Fred das letzte Mal drüber gesprochen. Sie verwerfen Gott für andere Götter. Seit dem Auszug aus Ägypten, also von vornherein, die waren kaum draußen, da stand da so ein goldenes Kalb. Und es geht weiter. Dem Propheten Jeremia sagt Gott dann einige Jahrhunderte später, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen oder rissige Zisternen, die doch löchrig sind und kein Wasser geben. Jeremia 2, Vers 13. Rissige Zisternen. Der lebendige Gott hat ihnen Wasser aus dem Fels gegeben, aber sie suchen sich Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Saul kann, also im übertragenen Sinne, kann das Wasser nicht halten. Ja, er ist kein Gott. Er kann das Volk nicht retten. Er kann das Volk nicht versorgen. Jesus Christus ist als wahrer Gott und als wahrer Mensch gekommen und er erfüllt das, was Saul nicht leisten kann. Er sagt das der Frau am Jakobsbrunnen, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Ja, alles, was ihr hier ausbuddelt, das hilft euch für eine begrenzte Zeit, aber nicht dauerhaft. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Johannes 4, 13 bis 14. Jesus rettet, Jesus versorgt. Und das ist heute nichts anderes. Wie oft verlassen wir die lebendige Quelle für rissige Zisternen? Wir suchen nach unseren persönlichen Götzen. Ja, wie es im Lied heißt, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Lehre, nach denen ihnen die Ohren jucken, schreibt Paulus, das suchen wir. Nicht Christus. Wir suchen von Natur aus das eigene Wohlbefinden. Auch das sind rissige Zisternen. Das Neue Testament nennt sie Wolken ohne Wasser im 2. Petrusbrief und im Judasbrief. Ja, es ist trocken, es ist staubig, es ist alles braun. Man dürstet nach Leben. Man dürstet nach Wasser, nach Erfrischung. Und dann tauchen am Horizont Wolken auf und verheißen diese nahe Erlösung, aber es sind Wolken ohne Wasser. Das sind diese Lehrer, die irdische Erfüllung lehren. Wohlstandschristen. Sie können nicht helfen, sie sind tote Götzen. Sie treiben die, die ihnen folgen, nur in die Verzweiflung. Und bei dem Volk Israel war es so, dass Gott hinterher sagt, wohlan, ich gab dir einen König in meinem Zorn und will ihn dir in meinem Grimm wegnehmen. Hosea 13, Vers 11. Und sagt Gott, darum wird Gott ihnen kräftige Irrtümer senden, so dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. 2. Thessalonicher 2, 11 und 12. Wenn wir Gott ablehnen, So wie das Volk Gott abgelehnt hat, so wie Saul später Gott abgelehnt hat. Irgendwann gibt Gott uns unsere Wünsche. Dann gibt er uns dahin. Dann liefert er uns aus, dann korrigiert er uns nicht mehr. Auch Saul hat das erlebt, kommt morgen. Er war nicht nur der Götze des Volks, er war auch sein eigener Götze. Und nur mal nebenher, das hat nicht nur Saul, von dem hinterher gesagt wird, dass er in seiner Missetat starb, betroffen, sondern auch David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, auch David war für einen bestimmten Personenkreis ein Götze. Und als er in irgendeinen Augen versagt hatte, wollten sie ihn steinigen, 1. Samuel 30. Immer wenn wir uns an Menschen halten, wenn wir uns an Menschen ausrichten, wenn wir von Menschen Dinge erwarten, die wir nur von Gott erwarten können, dann werden uns diese Götzen früher oder später enttäuschen. Wir sehen, dass diese Götzen oft im frommen Gewand daherkommen. Opfern, ja, Rituale, öffentliche Gebete. Das alles funktioniert, um sich selbst zu huldigen. Auch fromme Dinge können uns zum Götzen werden. Ehe kann zum Götzen werden. Familie kann zum Götzen werden. Kinder können zum Götzen werden. Dienste in der Gemeinde können zum Götzen werden. Der Ehepartner kann zum Götzen werden. Die Suche nach einem Ehepartner kann zum Götzen werden. Saul hat sich dazu entschlossen, bewusst entschlossen, Gott nicht zu gehorchen. Gestern Abend hat der Heimo verheißen, dass ich heute über das Thema Heiliger Geist nochmal spreche. Das tue ich also an der Stelle. Im Alten Testament kam der Heilige Geist über Menschen. Er blieb aber nicht dauerhaft, wie bei den Christen ab Pfingsten. Und so macht Saul mit seinem Ungehorsam diese Veränderung, die er am Anfang hatte. Es wurde ja sein Herz verwandelt, dass er ein neuer Mensch wurde. Macht es zunichte, bis schließlich Gott ihn ganz aufgibt und ihn hinterher in sein Verderben laufen lässt. Und dann tatsächlich steht, er nimmt seinen Geist von ihm weg und stattdessen gibt er ihm einen bösen Geist. Also er tauscht da einmal durch. Und damit ist dann ein Haken an der Sache. David, nachdem er mit Bathseba gesündigt hat, in seinem Bußgebet bittet er darum, dass Gott seinen Heiligen Geist nicht von ihm nimmt. Also, dass er da bleibt. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis von dem ungerechten Richter und der Witwe und sagt dann, wie viel mehr wird Gott denjenigen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Also, das ist auch noch vor Pfingsten, wo er auch für Petrus bittet und sagt, ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist also nochmal eine andere Situation als jetzt im Neuen Testament. Und trotzdem ist, auch wenn wir als Christen den Heiligen Geist als Unterpfand unserer Erlösung haben, als Brandzeichen, mit dem wir zu Gottes Herde zugehörig gekennzeichnet sind. Trotzdem gibt es auch im Neuen Testament Warnungen, die sehr ernst sind, und trotzdem gibt es auch Stufen, die Auswirkungen des Heiligen Geistes zu schmecken, des Heiligen Geistes auf eine Art und Weise teilhaftig zu werden, dass man durchaus seine Vorzüge genießen kann und durchaus auch Erkenntnisse hat, ohne aber, dass der Heilige Geist tatsächlich Wohnung in jemand genommen hat. Da warnt der Schreiber des Hebräerbriefs, denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo sie abfallen, wiederum zu erneuern, zur Buße, als die sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und für Spott halten. Hebräer 6, 4 bis 6. Das ist... Wir haben vor einigen Jahren darüber gesprochen, es ist kein Argument für eine Verlierbarkeit des Heils, dieser Zusammenhang, sondern es zeigt, wie hoch die Messlatte für eine Bekehrung tatsächlich liegt. Und ja, wie leicht es ist, eben so eine oberflächliche Bekehrung, so ein oberflächliches Mitlaufen für ein paar Jahre in der Gemeinde zu praktizieren und wie verheerend das ist. Und weiter vorher schreibt der Hebräer-Schreiber eben, heute so ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, da mich eure Väter versuchten und sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach: Immerdar irren sie mit dem Herzen, aber sie erkannten meine Wege nicht, dass ich auch schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, dass der abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden, so wie anders das angefangene Wesen bis ans Ende festhalten. Zur Zeit Sauls galt das mosaische Gesetz und dieser mosaische Bund, der war an Bedingungen geknüpft. Ich tue das, wenn ihr das tut. Und da konnte man sich durch den Ungehorsam dagegen entscheiden und Gott hatte Fluch und Segen vorgelegt und dann kam eben die Fluchseite, wie sie auch über das ganze Volk gekommen ist. Der Abraham-Bund vorher, der war bedingungslos, der garantiert Gott für die Erfüllung. Und für uns, wenn wir wirklich an Jesus Christus glauben, dann garantiert Jesus Christus auch für die Erfüllung. Wir haben nicht diese Bedingungen, wenn hinterher mal irgendwas schief läuft, sondern wenn wir gerettet sind, dann haben wir das ewige Leben. Wir dürfen nicht leichtfertig sündigen, aber das ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes. Also wer sagt, ich sündige leichtfertig, ich nehme die Gnade an, damit ich sündigen kann, der ist nicht gerettet. Ja. Sondern wer in Jesus, in Christus ist, da ist keine Verdammnis mehr. Da ist nichts mehr, was gerichtet werden müsste, sondern dieses Gericht ist komplett auf Golgatha vollstreckt worden. Und deshalb dürfen wir, die wir an Jesus Christus glauben, die Gewissheit haben, dass es mit uns nicht bergab geht. Auch wenn wir in unserem Leben für zwei Schritte vor einem zurück machen. Wenn wir meinen, wir sind jetzt schon wieder da, wo wir vor 3 Jahren waren. Wir haben es immer noch nicht begriffen, wir mussten das nochmal lernen. Vor Gott ist unser Weg linear. Wir waren vor zig Jahren nicht besser als heute vor Gott. Aber Gott weiß den Weg, den er mit uns geht. Auch wenn uns das schon mal so vorkommt, das laufen wir im Kreis. Ist Gottes Weg mit uns immer gerade. Und er garantiert dafür, dass wir ankommen. Die Calvinisten nennen das Perseveranzgewissheit. Das ist anders als bei Saul. Saul hatte, obwohl der Heilige Geist auf ihm war, obwohl er ein anderer Mensch wurde, als er da geweissagt hat, hat Saul durch seinen Ungehorsam Gott sein Leben lang von sich gestoßen, bis zu einem Zeitpunkt, wo Gott ihn hat laufen lassen und bis zu einem Ende, wo die Bibel dann noch sagt, er starb in seiner Missetat. Und sogar, du hast es vorhin angesprochen, was die Nachfahren von Nahasch hinterher eben noch Gutes tun, als seine Leiche geschändet wurde. Also das Ende von Saul, das ist mehr als schmählich. Das ist wirklich mehr als schmählich. Also dass das überhaupt nötig wurde, dass die da kamen aus Jabesch, da war wirklich alles im Argen. Aber diesen Unterschied müssen wir da eben sehen. Planlos. Tja. Ich möchte mit uns beten. Jesus, deinen Ruf verachten, das wäre unser Tod. Wir sehen das in den Berichten des Alten Testaments. Wir sehen das in den Ereignissen rund um Saul. Wir sehen, dass du es immer ernst gemeint hast. Wir sehen, dass du dich liebevoll mühst um dein Volk, um die Verlorenen, dass du dich liebevoll auch um unser Leben mühst. Herr, wir wollen dich nicht verachten. Wir sehen in diesen Berichten, wie schlimm es ist, unter deinem Gericht zu stehen, unter deinem Zorn zu stehen. Schrecklich ist es, in deine Hände zu fallen. Herr, wir danken dir, dass du am Kreuz dieses Gericht für uns getragen hast, dass du alles bezahlt hast und dass es nicht nötig ist, dass jemand von uns verloren geht. Herr, wenn jemand hier ist, der auf dem Weg ist wie Saul, der deine Gaben einheimsen will, der dich gebrauchen will, um seine Pläne zu verwirklichen, der pragmatisch mit dir und deinem Wort umgeht, Herr, dann lass ihn das erkennen und lass ihn umkehren. Und Herr, lass es nicht zu, dass wir dich in den Dreck ziehen, nur um selbst gut dazustehen. Herr, geh du mit uns, verändere uns, rette uns. Amen.
Amen.